Deutschlandfunk, Kultur heute.
War Rossini als Komponist ein besonders kluger, intelligenter Kopf? Die Frage, wie Intelligenz und das Komponieren zusammenhängen, haben wir am Dienstag in unserer Sommerreihe Spielarten der Intelligenz mit dem Komponisten Gordon Campe versucht zu klären. Heute ist nun die Neurowissenschaftlerin Franka Parianen zu Gast. Eine ihrer Thesen, der Mensch wird erst in Gesellschaft schlau. Franka Parianen hat sich in zahlreichen Büchern mit dem Thema der emotionalen Intelligenz beschäftigt, untersucht, wie sehr diese unser Zusammenleben beeinflusst. Ihr aktuelles Werk trägt den griffigen Titel Herz, Hirn und Hormone. Ich habe Sie zunächst gebeten, die Begriffe zu klären und Sie gefragt, heißt schlau gleich intelligent? Ist das alles ein und dasselbe?
Also das ist tatsächlich eine Frage, mit der sich auch NeurowissenschaftlerInnen schon seit ziemlich langer Zeit rumschlagen und die sich gar nicht so einfach beantworten lässt. Bei Intelligenz denken wir ja meistens an IQ-Tests, aber da gibt es natürlich jetzt auch eine große Bewegung von Leuten, die sagt, vielleicht ist das gar nicht so das, was am besten vorhersagt, wie gut Menschen im Alltag Entscheidungen treffen. Also die Intelligenz, die wirklich große Bedeutung für uns hat. Ich finde, eine ganz wichtige Unterscheidung ist eben die zwischen kristalliner und fluider Intelligenz. Also es gibt einmal das Wissen, das wir haben, das, was man so angesammelt hat an Fakten, das, was uns bei Wer wird Millionär helfen würde. Und es gibt diese fluide Intelligenz, das ist unsere Problemlösungskompetenz. Also wirklich, wie gut kann ich mich überhaupt auf die Aufgabe konzentrieren? Wie viele verschiedene Sachen kann ich gleichzeitig im Kopf halten, bevor mir die Hälfte wieder runterfällt und ich vergesse, worüber ich eigentlich nachgedacht habe? Das sind eigentlich so diese Grundlagen der Intelligenz, die wir brauchen zum sozialen Leben und auch um reichen Aufgaben zu lösen.
Das heißt, und da gibt es auch kein Ranking, die eine Intelligenz ist ein bisschen besser als die andere?
Ich würde sagen tatsächlich, dass die soziale Intelligenz in unserem Alltag oft eine viel größere Rolle spielt, als wir uns das denken. Also wenn die Leute an Intelligenz denken, dann denken sie meistens an Mathe und das, was sie damals nicht so richtig gut konnten. Aber die soziale Intelligenz spielt eine ganz wichtige Rolle, nicht nur in dem, wie wir mit anderen Menschen umgehen, sondern auch, wie wir mit uns selbst umgehen. Weil da geht es ja auch darum, wie kann ich meine eigenen Emotionen wahrnehmen? Wann merke ich, ob ich überfordert bin? Finde ich Strategien, um damit umzugehen? Wir können schon auch sagen, ja, es kann gut sein, dass wir in Situationen erfolgreicher sind, weil wir sozial intelligent sind, als wir es vielleicht sind durch einfach unsere mathematische Leistung. Auch weil sich das Soziale zum Beispiel gar nicht so leicht durch Computer ersetzen lässt.
Das ist wahrscheinlich genau der Beritt, wo wir der KI durchaus überlegen sind. Und Gefühle kann die künstliche Intelligenz noch nicht nachahmen. Muss man sagen, noch nicht?
Ja, schon. Also es geht natürlich in eine Richtung, wo künstliche Intelligenzen Allgemeines schon hinkriegen, auf eine Art und Weise zu sprechen, wo wir denken, ah, das kommt mir jetzt vor wie Gefühle, das klingt wie Gedanken. Das sind dann meistens eher so Sprachalgorithmen, also dass man sagt, welches Wort kommt denn meistens nach diesem Wort? Also es ist nicht so, dass die Wörter für die KI im Moment noch was bedeuten, sondern das sind einfach Ideen von, welche Konzepte werden üblicherweise zusammenformuliert, was sind so die statistisch wahrscheinlichen Antworten auf diese Fragen. Das heißt, da sind wir noch weit von entfernt, aber ich würde das jetzt auch nicht ausschließen und ich finde es tatsächlich den viel spannenderen Bereich eigentlich bei künstlicher Intelligenz, bei Computerleistung zu sehen, was passiert da sprachlich, was passiert da auf sozialer Ebene, wenn man solche Sachen hört, wie es gibt jetzt einen Computer, der Menschen im Schach schlagen kann oder so. Dann denke ich mir immer, ja, das ist aber so ein bisschen so wie jemanden zu schlagen mit in Rechenaufgaben. Natürlich können Computer das. Und es müsste uns eigentlich auch nicht überraschen. Es braucht ein bisschen, bis wir so die Prozessorfähigkeit generiert haben, um das hinzukriegen. Aber dass Computer Sachen, die man klar vorhersagen kann, verschiedene Schachzüge berechnen, besser hinkriegen, das ist eigentlich klar, dass wir als Menschen dahinter zurückbleiben. Aber das Soziale ist wirklich das, was uns ein bisschen ausmacht.
Ja, und wenn es ja heißt, der Mensch wird erst in Gesellschaft schlau, also ich weiß nicht, Computer haben womöglich nicht so viel Gesellschaft. Es gibt ja diese These, dass im Laufe der Zeit durch die Gesellschaft, wir miteinander schlauer geworden sind. Sollten wir dann nicht am Ende des Tages alle in Großfamilien leben oder mindestens so in Mehrgenerationenhäusern?
Ja, das ist eine total spannende These. Also da geht es darum, dass man sagen kann, die Gruppengröße, in der Spezies leben, gerade eben auch bei unseren nächsten Verwandten, hat einen Einfluss oder beziehungsweise korreliert mit der Gehirngröße, vor allen Dingen mit dem präfrontalen Kortex, der Teil unseres Gehirns, auf den wir immer so stolz sind, weil er eben so gut nachdenken kann. Und Tatsächlich gibt es auch bei Menschen so Anzeichen. Wenn wir jetzt gucken, was können Menschen eigentlich besser, wenn sie klein sind, ist das irgendwie Werkzeugbau, ist das Ursache-Wirkung-Zusammenhänge, heißt das Logik verstehen, dann finden wir raus, nö, das können eigentlich die Kinder von Schimpansen und Orang-Utans und so alle genauso gut und mit Werkzeugen sind eigentlich Orang-Utan-Kinder geschickter. Aber was Menschenkinder halt sehr gut können, ist zusammenarbeiten. Und zwar vor allen Dingen zusammenarbeiten auf der Basis, dass sie verstehen, dass man dem anderen auch was davon abgeben muss, weil der morgen sonst nicht mehr mit uns zusammenarbeitet. Das ist eigentlich so unser größter Durchbruch. Viel größer als jetzt irgendeine neue Speertechnologie und sowas. Und tatsächlich brauchen wir auch andere Menschen, um unser Gehirn zu ernähren. Also wir brauchen Hilfe darin zu erfahren, wie funktioniert das mit dem Feuer oder wo bekomme ich jetzt Nahrung her. Wir sind so ein bisschen das einzige Wesen, das eine Bedienungsanleitung braucht, um auf dieser Welt zu überleben. Und wenn wir das wieder in den Vordergrund rücken und sagen, das ist es, was uns als Menschen eigentlich so den einzigen großen Vorteil verschafft hat, das, was wir am besten können, dann fragt man sich schon, ob wir unsere Welt nicht ein bisschen sehr ungeschickt gebaut haben, dass sie eben nicht so darauf aufgebaut ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir voneinander lernen. Und tatsächlich ist das auch was, was wir jetzt sehen, im Bereich frühkindlicher Entwicklung, dass es total wichtig ist, dass wir von klein auf eben nicht nur diese Kernfamilie haben mit zwei Leuten, sondern ein großes soziales Netz, auf das wir uns verlassen können.
Würde das langfristig vielleicht auch Kriege verhindern können? Denn wenn wir jetzt mal annehmen, dass wir das im Grunde alles wissen, wir brauchen einander, wir müssen aufeinander achten, wir können voneinander lernen, dann sollten wir uns ja besser nicht töten, nicht angreifen.
Auf vielen Ebenen stimmt das wahrscheinlich. Also grundsätzlich soziale Kompetenz eben zu verstehen, wie deeskaliere ich eine Situation, wie gehe ich damit um, das wäre total wichtig, das stärker zu fördern. Gleichzeitig muss man auch sagen, sozial heißt nicht nett. Das heißt, viele soziale Fähigkeiten, die wir haben, sind gar nicht unbedingt prosozial, dass sie jetzt wahnsinnig hilfreich sind, sondern auch solche Sachen wie Eifersucht, Neid, Schadenfreude. Das sind alles sehr soziale Gefühle. Oder auch Gruppendenken gehört zu den sozialen Sachen. Also, dass wir sehr stark uns mit unseren eigenen Leuten identifizieren und dann andere Menschen, die anders aussehen, als wir das gewohnt sind oder andere Angewohnheiten haben, sehr stark ausschließen. Und das kann bis zur Entmenschlichung gehen irgendwann. Das heißt, soziale Kognition ist gut und wichtig, aber man muss die auch immer mit Werten verbinden. Man muss fragen, wo wollen wir damit eigentlich hin?
Und unterscheidet die sich nicht je nach Gesellschaft? Also wir haben ja doch einen wirklich sehr eurozentrischen Blick, dass wir das auch immer noch so in weibliche, männliche, emotionale Intelligenz aufteilen und diese vermeintlich weichen Intelligenzformen eher weiblich lesen. Das ist doch in anderen Teilen der Welt ganz anders, oder?
Ja, das ist ganz furchtbar. Also diese Angewohnheit zu denken, dass soziale Intelligenz erstmal dieses Watteweiche überhaupt wäre. Also nicht auch sowas wie Perspektivübernahme, verstehen, was eine andere Person denkt, von einer Million Möglichkeiten von dem, was sie denken könnte. Das sind wirklich harte kognitive Leistungen, die wir da vollbringen müssen. Und dann verpackt man es stattdessen in dieses Watteweiche, als wäre das einfach so ein netter Softskill, den man auch haben kann und dann eben auch noch was Weibliches.
Frau Parihan, wenn wir unsere Mitmenschen besser verstehen wollen, sagen Sie, dann sollten wir unser Gehirn besser verstehen. Das schreiben Sie auch. Aber wie können wir eigentlich unser Gehirn besser verstehen? Und gibt es überhaupt das eine Gehirn? Ist nicht jedes verschieden anders?
Oh ja, das ist eine der großen Probleme. Gleich am Anfang, wir kennen ja immer diese bunten Bilder von den NeurowissenschaftlerInnen, wo man sagen kann, hier, da glüht das Gehirn gerade auf, da ist die Aktivität. Und da muss man sagen, erstmal müssen wir das Ganze dann von einer Person auf so ein Standardgehirn projizieren. Und dann sehen wir auch nur so vage, wo jetzt gerade viel Sauerstoff benutzt wird. Also man kann auch gar nicht sagen, hier, diese Nervenzelle macht jetzt dies, diese Nervenzelle macht das. Und trotzdem gibt es so ein paar Muster, die total interessant sind. Zum Beispiel die Erkenntnis, dass es überhaupt diese verschiedenen Ebenen gibt, von das empathische Einfühlen auf der emotionalen Ebene und die Perspektivübernahme. Das ist was wir dank Neurowissenschaften wissen. Vorher dachte man immer so soziale Kompetenz im Allgemeinen, Verständnis im Allgemeinen. Und jetzt sieht man, das sind schon zwei unterschiedliche Punkte. Und es gibt Menschen, die können vielleicht sehr gut mitfühlen, stellen sich dann aber ein bisschen blöd an, wenn sie versuchen müssen zu verstehen, was die andere Person eigentlich braucht, warum die jetzt genau traurig ist. Und es gibt wieder andere Menschen, die können vielleicht ganz gut Perspektivübernahme betreiben, denen ist aber relativ egal, was die andere Person fühlt. Das ist auch eine Art von sozialer Kompetenz, kann man mit einem Unternehmen auch mit sehr erfolgreich sein, wenn man jetzt Elon Musk und Trump und sowas anguckt.
Ja, denen man so spontan nicht so viel soziale Intelligenz zuschreiben würde, oder?
Genau, dabei weiß man, dass Bullying, also Mobben, tatsächlich ja auch eine Menge soziale Intelligenz braucht. Ich muss mich ja reinversetzen in was trifft diese andere Person, was tut der weh und wie setze ich mich gegenüber anderen durch. Ist ja nun mal intuitiver jetzt.
Sie beschäftigen sich permanent mit dem Thema, Sie verfassen Bücher dazu. Wie ist eigentlich aktuell der Forschungsstand zum Thema emotionale Intelligenz? Ist das überhaupt eine Fähigkeit, die noch sehr geschätzt wird im 21. Jahrhundert?
Also in der Forschung auf jeden Fall. In der Forschung sehen wir dieses ganze Netz, unser Gehirn und was es ausmacht. Und eigentlich geht es sehr, sehr oft darum, wie verbinden wir Verstand mit Emotionen. Wir wissen heutzutage, dass emotionale Einflüsse in Entscheidungen total wichtig sind. Dass zum Beispiel Menschen, wo das fehlt, auch Schwierigkeiten haben, so Alltagsentscheidungen zu treffen, wie welche Krawatte trage ich heute, weil das ist keine rationale Entscheidung. Das ist einfach was ich aus dem Bauch heraus entscheiden muss. Und das Bauchgefühl informiert uns auch über so die Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Gibt uns ein Gefühl für, damit habe ich immer schlechte Erfahrungen gemacht, damit habe ich immer gute Erfahrungen gemacht. Eigentlich wie so ein Balkendiagramm in gewisser Weise. Das heißt, eigentlich auf neurowissenschaftlicher Ebene verstehen wir mittlerweile, dass es das ganze Gehirn braucht und kommen ein bisschen weg von dieser Idee von der losgelöste Verstand, den wir vor den Einflüssen von Hormonen und Emotionen und allem bewahren müssen, sondern es braucht uns komplett von den Zehenspitzen bis zum Kopf.
Sagt die Neurowissenschaftlerin Franka Parianen in unserer Reihe Spielarten der Intelligenz.